Wir machen weiter Anfang der 70er. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit als die letzten Wochen, aber so viel gibt es ja auch gar nicht zu berichten in dieser Zeit. Wie immer Technik, Kultur und Spielegeschichtlich. Technikgeschichtlich, wer jetzt in der Klassiker der Spielegeschichte saß letzte Woche, wird das alles ja schon kennen, weil wir jetzt genau an diesem Punkt sind, wo die Spielegeschichte und die Vorlesung sich treffen, wobei wir das vielleicht sogar öfter haben, da müssen wir mal schauen. Ich aber nicht immer so viele technikgeschichtliche Kontexte mitliefere. Das Plato-System, ab 72, also jetzt waren ja nicht alle in der Vorlesung, deswegen fasse ich es nochmal kurz zusammen. Das Plato-System an der University of Illinois wird eingerichtet als pädagogisches Netzwerk, wo einige Studenten oder wahrscheinlich auch Lehrer Zugriff haben, von zu Hause aus über Telefonstandleitung, Geld spielte keine Rolle, es war ja ein experimentelles Forschungsprojekt, Zugriff haben auf diesen Zentralcomputer, den ILEC, also wieder so ein AC-Rechner, der auf AC endet, den sehen Sie auf der rechten Seite, einer dieser Großrechner, die so ein bisschen die Ästhetik des Mainframes bis heute prägen. Und so stellt man sich da einen Rechner vor, so groß, also mannshoch, übermannshoch und die ganze Fabrikhalle im Film. Und der hatte verschiedene Telefone angeschlossen und da konnten sich die Leute einwählen per Modem von zu Hause und dann solche Lärmmodule aufrufen, wie das Zeiss Planetarium oder irgendwie Physiologie des Auges und solche Dinge. Und natürlich das Erste, was die Menschen machen, wenn sie Zugriff haben, ist gar nicht so sehr zu lernen, sondern sie bekamen die Möglichkeit, über eine spezielle Skriptsprache eigene Lernmodule zu konzipieren, zu programmieren. Und programmiert wurden Chaträume, Bulletin Boards, also wo Grillpartys organisiert wurden, Theaterkarten ausgetauscht, Informationen über Sport und Wetter mitgeteilt wurden. Chaträume, in denen das in Echtzeit passiert, Messaging-Systeme, so ähnlich wie SMS oder E-Mail in dieser Zeit. Alles bevor es das technisch, naja, es wurde in der Zeit entwickelt, aber bevor das andere Menschen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Interessanterweise ganz ähnliche Anwendungen, die dann später im Internet nochmal entwickelt wurden. Nur war das so ein ganz abgeschlossenes Soziotop. Die hatten im Zweifel von zu Hause überhaupt keinen ARPANET-Zugang, also zum Internet der damaligen Zeit, sondern nur zu diesem Plato-System. Und dann waren da halt einige hundert Teilnehmer oder einige Dutzend. Und nur die kannten sich, aber andere hatten keinen Zugriff darauf. Und hier sehen Sie das mal, nicht? Homelink, link your computer to an intelligent world, Plato, Homelink. Wie das dann man sich vorstellen kann, zu Hause halt in seinem Zimmer mit einer Standleitung an die ILEC. Und das war auch die Idee von Control Data, nämlich die Vorstellung eines dezentralen Computernetzes, die hat sich noch nicht durchsetzen können. Die Vorstellung war, man hat solche Zentren, Zentralcomputer, die irgendwo stehen, in Universitäten oder dann vielleicht auch in der Stadt und alle von Control Data natürlich gekauft. Und da konnten sich alle Menschen dann anschließen, so ähnlich wie das Telefonnetz ja auch funktionierte. Es gab halt die zentrale Einwahlknoten und es gab die Leitungen in die Haushalte. Und das wäre die Zukunft des Netzes gewesen, fest in der Hand natürlich von einigen wenigen Konzernen, die diese Zentralcomputer bauen und die dann auch steuern können, was über ihre Zentralcomputer läuft und was nicht. In diesem Streit, der wird dann in den 70ern und in den 80ern ausgefochten, wer eigentlich die Hoheit über die Daten, die Leitungen, die Verbindungsknoten und die Gateways und die Router hat. Heutzutage wird dieser Streit wieder ausgefochten, weil die Telekoms sagen, hier, wer unser Video on Demand haben will, der soll dafür bezahlen, aber dafür kriegt er die Leitung dann schneller als diese blöden Skype-Benutzer, die uns ja sowieso nur Mühen machen, weil sie nicht mehr telefonieren. Und genau diese Probleme dieser Netzneutralität, welche Daten werden eigentlich wie schnell transportiert, die derzeit auf der Kippe steht, weil zu viele Firmeninteressen da reinspielen, das war damals überhaupt keine Frage. Natürlich kontrolliert alles Control Data, heißt ja auch schon so. Also hier sehen Sie da mal so die Einwahlstelle in der University of Illinois. Ja, pro User ein Telefon, und zwar so richtig ein Telefon. Das kennen Sie vielleicht gar nicht mehr. So, kennen Sie das mit den Wählscheiben und so? Und diesen Fäden, da muss man den Hörer in der Hand haben und immer an der Basisstation bleiben. Man kann sich nicht länger als 2 Meter wegbewegen. So. All diese Freuden hatte man in der Zeit. Und wenn diese 50 Leitungen, die da stehen, belegt waren, dann konnte man sich ja nicht mehr einwählen. Das Problem haben Sie auch, wenn jemand Tsunami einbricht, dann wird das Handynetz zusammenbrechen. weil dann alle gleichzeitig SMS absetzen und telefonieren. Das hat man ganz selten, dass alle Funkzellen belegt sind. Aber Leitung, so eine Leitung ist halt belegt oder nicht. So, was dann am Plato passiert, zeige ich in der Spielgeschichte natürlich, was die Menschen dort schreiben oder was Bestand hat. Das sind nicht die interaktiven Zeiss-Observatorien, sondern vor allem die Computerspiele. Gleichzeitig entsteht bei der Firma Xerox, also einem Kopierhersteller, Xerox ist so, das war Synonym für Kopieren, to Xerox something. Und die überlegten sich Anfang der 70er, wie sieht die Zukunft des Kopierers aus, holen für 100 Millionen Dollar, was war für die so ein Taschengeld, also es war so die Portokasse. Das nahmen die, also die hatten ja, fast jedes Büro hatte einen Kopierer und mit dem entsprechenden Wartungsvertrag. Also 100 Millionen war für Xerox nicht viel. Kauften dafür aber für mehrere Jahre die besten Computerwissenschaftler der Welt, also einfach haben die entsprechende Gehälter bezahlt, und haben die reingesetzt in den Xerox Park, Palo Alto Research Center, und gesagt, macht mal, überlegt euch mal, wie die Zukunft des Kopierers aussieht. Und die haben sich, weil sie ja Computerwissenschaftler waren, nicht so sehr mit Kopierern als mit Computern beschäftigt. Und entwickeln den Xerox Alto und dann später den Xerox Star mit Rastergrafik. Also wir gehen jetzt weg von diesen Vektordarstellungen und kommen zu Bitmaps, wo es für jeden Punkt einen Speicherblock gibt. Das heißt, wir brauchen Speicher, sehr viel Speicher, viel mehr als man hatte, aber in Xerox Park ging das halt, konnte man experimentieren. Rastergrafik wird entwickelt. Also Sie kennen das überhaupt nicht mehr anders, Sie kennen keine Alternative. Die Alternative war überhaupt keine Grafik, sondern ein Ausdruck. Sie geben morgens das Programm hin und kriegen abends den Ausdruck zurück oder so. Oder eben diese Vektorgrafik, die ich Ihnen letzte Woche mal gezeigt hatte. Rastergrafik war revolutionär in seiner Zeit. Heute geht es gar nicht mehr ohne. Heute haben sie es halt in Millionen von Farben. Die Drei-Tasten-Maus wird dort nicht entwickelt, aber zum ersten Mal in das System eingesetzt. Die Graphical User Interfaces, GUIs, also Windows, Icons, Menus, Pointers, das WIMP-Interface, was heute Windows oder bei Mac Post X macht, das wird hier entwickelt, muss man sagen. Also das gab es vorher, gab es Ideen, was man tun kann, aber mit den Windows, also mit solchen Fenstern zu arbeiten, die natürlich aussehen wie Aktenordner, also diese typischen Ordner, die man in den Rollkästen hat, das ist einfach die Oberfläche, der Desktop. Die Metapher, die man nimmt, zu sagen, wir wollen ja ein Büro abbilden, und das machen wir halt, indem wir dem Benutzer Dinge zeigen, so präsentieren, wie er das gewohnt ist. Aber was Sie auf der rechten Seite sehen, Sie können Bilder, Sie haben eine Uhr, einen Briefkasten, einen Kalender, verschiedene Ordner, die auch geöffnet und geschlossen sind, das wird hier alles entworfen. Windows, Icons, also kleine Symbole, mit denen Sie, sagen wir mal, für Programme, die Programme auf dem Desktop ablegen können. Menüs, so Edit, File, diese ganzen Menüs, die Sie heute kennen, und Pointer, also eine Mauszeiger, der irgendwo hinzeigen, wo Sie auch so klicken können, dieses WIMP-System wird entwickelt. Ethernet, als Verbindung dieser Computer untereinander, E-Mail, aber auch Laserdrucker, Modems werden hier also viel stärker eingesetzt, haben wir im Plato-System auch und gibt schon älter, aber die werden hier untergebracht. E-Paper, was Sie heute kaufen können, wird hier konzeptionell entworfen. Tablet-PCs werden hier entworfen. All solche Dinge. Achso, wie geht es weiter damit? Xerox sieht das alles, sieht diesen Xerox Alto, den Sie da auf dem Bild haben, später den Xerox Star und sagt, Kopierer, wo sind denn die Kopierer? Keine Kopierer? Brauchen wir nicht. Und dann kam Steve Jobs vorbei und sah diese WIMP-Interfaces und suchte gerade Technik für seinen neuen Computer, den er plant bei Apple. Also Steve Jobs treffen wir gleich noch. Und der kriegt das einfach von Xerox für sehr wenig Geld, lizenziert das und bringt den Apple Macintosh raus, der diese grafischen Benutzeroberflächen wirklich hochfähig macht. Dass wir Bitmap-Bilder haben oder schnellere Computer, verdanken wir der Mikroprozessor-Revolution. 1972 kommt der erste Intel Computer on a Chip raus, der Intel 8008, und der dann später der 8080, 8086, 2, 3, 486, Pentium 1, 2, 3, und das ist im Prinzip der Urahn all der Chips, die Sie heute in Ihren PCs und Laptops haben. Und inzwischen gibt es wieder neue durch die ganzen Smartphones, die haben andere Architekturen. Aber selbst Apple ist ja vor einigen Jahren auf Intel umgeschrieben. Also dass es eigentlich Intel die einzige Firma ist, die noch relevante Mikroprozessoren herstellt im großen Umfang. Also es ist auch die weltgrößte. Und die Idee ist tatsächlich, dass man die, vorher war das Röhrentechnik oder Transistortechnik in den Großrechnern, deswegen waren die ja so groß, weil die halt ihre ganzen Rechenfunktionen in erst fingergroßen und dann fingernagelgroßen Bausteinen unterbringen musste. Und mit den Mikroprozessoren kriegt man das auf wenige Quadratzentimeter. Und das geht dann entsprechend alle anderthalb Jahre, verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren bis heute, muss man sagen. Seit den 60ern bis heute verdoppelt sich die Zahl der Transistoren, die sie auf so einen Quadratzentimeter unterbringen können. Und das führt dazu, dass man irgendwie die Dinger schneller machen kann oder mehr als einen Kern oder noch eine ganze Grafikkarte und eine Soundkarte auf dem Chip unterbringt. Und das führt dazu, dass alle zwei Jahre kommt ein völlig neues Produkt raus, was man sich so noch überhaupt nicht überlegt hat. Und dieser große, also dieser kurze Produktlebenszyklus, oder dass sie, wenn sie eine neue Software ausspielen, brauchen einen neuen Computer. Das verdanken wir unter anderem der Tatsache, dass diese Prozessoren auch die kommenden 10 bis 20 Jahre zumindest in der Planung, also sich genauso weiterentwickeln wie die letzten 20 Jahre. Wenn Sie sich überlegen, wie vor 10 oder 15 Jahren, also als Sie die Welt zum ersten Mal bewusst wahrgenommen haben, wie es da aussieht und wie es heute aussieht, können Sie sich ja überlegen, dass Sie keine Vorstellung davon haben, welche Technologien Sie in 15 Jahren zur Verfügung haben werden. Der aktuelle Trend ist, wir gehen jetzt weg von den Telefonen, dieses Jahr kommen die Uhren raus, und wir können es dann noch kleiner machen, also packt man so einen Computer halt in die Smartwatch oder iWatch, oder wie heißt, die Prozesse werden schon geführt, wer welchen Namen haben darf, weil man weiß, also das ist der nächste logische Schritt, ist irgendwie, Telefon ist viel zu klobig, das muss man direkt am Körper haben. 74, also das macht die 70er Jahre, sind technikgeschichtlich unglaublich spannend, sehr produktiv, und da entsteht fast alles, was wir heute noch benutzen, in einer Form, die auch damals schon abzusehen war, wie es weitergeht. So Spiele- und Kulturgeschichtlich für unsere Zwecke ist es nicht so spannend, interessanterweise. Aber was hier an Technik passiert, 74 ist also sagenhaft. 74 entsteht zum Beispiel der Altair Homecomputer. World's First, also in Popular Electronics, kriegen Sie in der 75er Ausgabe, in der Januar-Ausgabe 75, also 74 kamen die in Druck, dann kriegen Sie ein Bastelkit für $350 oder so. Dann können Sie diese Bauteile da bestellen und dann den Computer zusammenlöten oder zusammenbasteln. Und das war schon nicht so einfach, schon damals nicht. Es haben sich Interessengruppen gegründet, die gesagt haben, wir treffen, also für einen Einzelnen ist das zu schwer. Wir setzen uns zusammen, treffen uns in so Orten wie hier und schrauben an dem Altair und jeder darf mal zeigen, was er kann. Diese Homebrew Computer Clubs, also Heimbrauerei, selbstgemachte Computer. Und der Altair 8800, kann ich Ihnen auch mal zeigen. Nicht, dass Sie das Gefühl haben, Sie hätten da was Substanzielles verpasst. Aber Front Panel Introduction. Der hatte eigentlich nur so ein paar Blinklichter. So, da sehen Sie so ein Register, also im Prinzip ein Byte, was Sie da auf den Vorderkanten dann einstellen. Und so programmieren Sie das. So, Sie stellen hier die ganzen Nullen und Einsen ein und sagen, der Befehl ist fertig. Und dann nächster Befehl, wieder alles programmieren, klick, fertig. Unglaublich mühsam, das Gerät konnte nichts, wahrscheinlich addieren, multiplizieren. Also es konnte sehr wenig, also nichts ist natürlich falsch. Im Vergleich zu heutigen Geräten war das nichts, aber im Vergleich zu damals war das fantastisch. Sie können nicht leisten, programmieren. Und hier sehen Sie dann in der Ausgabe. Also es war vor allem spannend für Also wenn Sie das interessiert, gibt es entsprechend viele Videos, aber jetzt nur, dass Sie das Gerät mal gesehen haben. Das hatte keine Grafikkartenausgabe an den Fernseher oder einen Joystick-Eingang oder einen Mauskit oder es gab keine Schnittstellen praktisch. Das war alles, was Sie hier sehen. Das wurde von Ed Roberts entworfen. Und das Interessante war dann, 1975 entwickeln Paul Allen und Bill Gates mit ihrer neu gegründeten Firma Microsoft ein BASIC, also eine Programmiersprache. Also die entwickeln nicht BASIC, BASIC gibt es schon als Sprache, aber sie entwickeln einen Interpreter. Da kann man BASIC eingeben auf solchen Lochstreifen
von dem, als er das einlesen lassen und den übersetzt das in seinen Maschinencode. Also Basic ist eine Beginner's All Symbolic Instruction Code, wurde letzte Woche 50 Jahre alt. Was interessant ist hier vielleicht noch als Anekdote, sie programmieren das, wird auch vermarktet, sehr erfolgreich, aber in diesen Clubs wird es mal rumgereicht. Jeder, der so ein Loch schreibt, übrigens auf diesem Loch schreibt, wird das Programm gespeichert. Und jeder, der so ein Lochstreifen mitbringt, war die Abmachung, der bringt den wieder zurück, aber macht darauf eine Kopie, sodass die Software einfach verbreitet. Und dann schreibt Bill Gates einen Brief und sagt, ihr stehlt Software, wir haben da lange für gearbeitet, das ist Diebstahl. Und wie soll denn da eine Industrie entstehen? Und da prallt jetzt so eine Sharing-Kultur aufeinander, die sagt, ich dachte, Software ist frei, also irgendwie, das kann man doch kopieren und da passiert nichts. Also ein Altair, da sah man ein, man muss $300 zahlen wegen der Materialien, aber Software, dass die bezahlt werden soll, war zu der Zeit unüblich. IBM macht das nicht, niemand macht das. Und Bill Gates sagt, aber wir wollen das machen, wir wollen nicht damit Geld verdienen, wir wollen nicht Geräte verkaufen, sondern Programme. So, und die Geschichte ist ja bekannt. Microsoft entwickelt sich zum größten Softwarehersteller der Welt. Bis heute sind sie, also inzwischen kommen sie so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil sie nicht mehr innovativ im Cloud-vernetzten Mobilfunkmarkt mithalten. Aber ihr Betriebssystem läuft ja dann auch auf den meisten Computern. Das steht 74. Zur gleichen Zeit kommt eben Steve Jobs, also noch nicht im Xerox-Park, aber mit mit Steve Wozniak zusammen, und die entwerfen in der Garage von Jobs Schwester eben den ersten Apple Homecomputer, der einfacher zu bedienen ist als der Altair. Also Sie sehen hier schon eine Tastatur, es wird einen Fernsehausgang geben, also alles, was der Altair nicht hat. Und da kann man nicht viel mehr mitmachen, aber dadurch, dass sie einen Fernsehausgang haben, hat man zumindest Zeichen, die sie eingeben können und ausgeben können. Ist ja auch 2 Jahre später, also die Chip-Revolution fängt ja da gerade erst an. Die Mikroprozessorrevolution, und Steve Wozniak ist so ein ganz brillanter Hardware-Hacker, der halt aus wenigen Chips also tolle Sachen machen kann. Die verkaufen für $666,66 und fragen sich, ob es da einen Kundenkreis gibt, und das fängt hier, das ist wirklich so die kalifornische Garagenfirma, die hier loslegt, verkaufen viel mehr als sie denken, und dann geht halt die Geschichte von Apple los. Also gleichzeitig muss man sagen, die Geschichte von Microsoft. Ein Jahr später kommt dann der Apple II. Hier sehen Sie links Steve Jobs und rechts Steve Wozniak, die halt den Apple II präsentieren, diesmal auch mit Hardcover, also so richtig an den Consumermarkt gerichtet. Und was hier losgeht, ist die Homecomputer-Zeit in den 70ern. Gerade für Spiele mit der Apple II interessant werden, aber insbesondere die Computer, die danach kommen, also die schauen wir uns dann nächste Woche an, werden für die Computerspiele wichtig sein, aber auch für so eine Verbreitung von Computern in everybody's home, also der PC kommt erst 81, der Personal Computer. Der Ersteinstieg in dieser Zeit war über Homecomputer. 74 wieder entsteht das Transfer Control Protocol, Internet Protocol von Jim Cerf und Bob Kahn, die vor dem Problem standen, wir hatten das ARPANET, das ist diese große Amöbe in der Mitte. Das ist ein Forschungsnetz, da steckt das Militär drin, also es gibt einen militärischen Zweig und es gibt eben einen Forschungszweig, wo die Unis dran hingen. Es gab aber auch das Packet Radio Net, mit dem die insbesondere im Feld, also die Militäreinheiten, miteinander kommunizieren können, die einfach nur eine Funkstation haben. Also das war nicht über das ARPANET realisiert, sondern die kommunizierten per Funk. Dann gab es das SatNetz, da ging es über Satellitentelefone. Da gab es das Aloha-Netz, das war für die Inseln von Hawaii. Da konnte man ja keine Kabel ziehen und man wollte nicht überall Unterseekabel verlegen, also hat man da auch über Funk gearbeitet. So, und gerade in solchen ganz unterschiedlichen Anforderungen gab es unterschiedliche Netze, die alle miteinander nicht kompatibel waren. Also nicht, man kann nicht gleichzeitig per Funk und per Kabel die Daten verschicken. Und was sie gesagt haben, war eben nicht, okay, wir reißen alles ab und bauen ein neues, großes Netz, sondern viel cleverer sagen sie, nein, wir machen was anderes. Jedes Netz soll dann machen, was es will, aber in jedem Netz bauen wir noch einen zusätzlichen Rechner ein. Und diese Rechner, die stehen sowohl mit ihrem lokalen Paket, Radionetz oder Satellitennetz oder was auch immer Netz in Verbindung, aber auch untereinander. Also wir bauen noch eine zusätzliche Schicht drauf. Und diese Schicht vernetzen wir. Und genannt wurde die dann halt das Internet, weil das Internet Netze verbindet. Wie Internet, deswegen heißt es auch Internet. Weil verschiedene Netze drin hängen. Und heutzutage haben wir zum Beispiel das Netz der Uni Bayreuth, was wiederum aus dem lokalen Netz am Schwester-Scholl-Platz besteht und den lokalen Netzen unten. Und da gibt es hier ein Funknetz, ein kabelgebundenes Netz. Also auch das Netz an der Uni Bayreuth ist eigentlich ein Netz von verschiedenen Netzen. Und dieses wiederum hat im Rechenzentrum einen dicken Rechner, der mit anderen Rechnern in anderen Orten, also jetzt vor allem des Deutschen Forschungsvereins, in Verbindung steht und damit dann die Verbindung in das Internet aufmacht. Und das Internet besteht aus allen Rechnern, wenn Sie eine technische Definition wollen, die TCP/IP sprechen, also die mit diesem Protokoll was anfangen können. Ein Protokoll ist eigentlich nur eine standardisierte Kommunikation von Computern. Das wird hier 74 aus der technischen Notwendigkeit geboren. Wir haben verschiedene Netze, sehr militärisch. Wir haben verschiedene Kommunikationsnetze, die untereinander inkompatibel sind. Und wir möchten gerne ein verbindendes Netz haben. Das fängt dann an, 74, und verbreitet sich entsprechend schnell in der ganzen Welt. 72, 74, die ersten Mobiltelefone, also das fängt schon, das geht so in die 60er, muss man sagen. Aber in den 70ern, das waren halt solche Geräte, in den 70ern entsteht das B-Netz. Und das ist zum ersten Mal, also nicht mehr so experimentell wie das A-Netz, für, sehen Sie hier, für verschiedene mobile Schiffe, Autos, Busse, und entsprechende, das ist hier der deutsche Traum, sind Empfangsanlagen, Fernsprecheinrichtungen. Und da sehen Sie die verschiedenen B-Netze, das C-Netz, das D, das E-Netz, UMTS und LTE, wie sich das so weiterentwickelt. Da muss man sagen, das ist kein Kind der 70er, aber das B-Netz zumindest entwickelt sich hier und wird dann auch consumertauglicher. Also dass reiche Endanwender oder halt Firmen es sich leisten können, mit solchen mobilen Geräten irgendwie in Einsatz zu gehen. Also das ist so die Technikgeschichte, gerade die Computertechnikgeschichte dieser Zeit. Kulturgeschichtlich passiert einiges in Japan, was jetzt für Spiele wieder relevant ist. Also wenn ich jetzt sage Kulturgeschichte, dann immer nur sehr eng fokussiert auf, sagen wir mal, Animationsfilme und Spiele. Also auch digitale Medien, welche Rollen wir bis heute sehen. Also Hello Kitty ab 74 und dieses Kawaii, was niedlich süß auf Japanisch heißt, einfach so als stilbildend für japanische Kulturprodukte, ist halt häufig so, dass sie dann also fliegende Einhornkatzen haben. Also so irgendwie Dinge, die eben niedlich und süß sind. Das ist bis heute, also sieht man das an sehr vielen japanischen Produkten, auch die ganzen Manga, großäugigen Mädchen, die halt, oder auch Jungs, muss man ja sagen, die halt alle so ein bisschen in dieser Tradition des Kawaii stehen. Oder die Sentai-Einsatztruppe in Gatchaman ab 72 ist zum ersten Mal diese, ich meine, in den Comicfiguren der Marvel gibt es das schon, DC-Comics, diese Superhelden, was wir heute in vielen Spielen treffen, dass sie einfach so einen Trupp haben von verschiedenen Charakteren, gerade in Rollenspielen, die da eine Rolle spielen, die da eingesetzt werden und mit denen sie ihre Aufgaben erfüllen. Das wird hier in den Animationsfilmen, in Animes vorbereitet. Es gibt deutsch-japanische Co-Produktionen, wie Heidi, Niemeyer, Pinocchio, in denen also auch die europäische Literatur verarbeitet wird und in Zeichentrickfilmen ins deutsche Fernsehen kommen. Also das ist so ZDF und japanische Produktion, die heute immer noch gesendet werden. Sehr viele haben davon inzwischen Remakes, aber das sind solche Zeichentrickproduktionen, die vielleicht durch diese Anime-Anmutung zeitloser sind als manche andere. Der Science Fiction, also im fantastischen Film tut sich viel weniger, weil das New Hollywood sehr stark übergeht und eben soziale Konstellationen darstellt. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, durch diesen Highest Code, der Hollywood sehr stark also eingeschränkt hat, was Gewaltdarstellung angeht oder was bestimmte Themen angeht, der fiel Ende der 60er im Zuge so der Kulturrevolution und Filmemacher wenden sich zunehmend eben Verbrechensdarstellungen, in solchen Themen zu. Und in den 70ern selber passiert im fantastischen Film wenig. Also gerade Fantasy ist fast kaum präsent. Science Fiction arbeitet weiter an seinen dystopischen Gesellschaftsmodellen. Soylent Green, also was machen sie eigentlich, wenn es irgendwie die Proteinherstellung auf der Welt zusammenbricht und dann wird das über irgendwelche Algen ernährt, bis man dann am Ende des Films merkt, das waren ja gar keine Algen, die da verarbeitet wurden. Rollerball geht es um immer brutalere Unterhaltungsformate im Fernsehen, also wo dann halt so eine Sportart vermarktet wird. Das ist so ein Thema, das gibt es immer mal regelmäßig, so Gladiatorenkämpfe im Fernsehen, bis dann irgendwie wenn man unser Fernsehen anschaut, das hat ja dann ganze Ähnlichkeiten, so eine Überbietungslogik, dass immer jede Spielsendung irgendwie krasser sein muss als der Vorgänger. Das wird ja aber halt als dystopischer Zukunftsfilm mal aufgenommen. The Stepford Wives ist eben die Frage der künstlichen Intelligenz und der Frage, wie kann Roboter irgendwann mal die Rolle von Menschen übernehmen, indem in unserer amerikanischen Kleinstadt die Männer ihre Frauen alle durch Roboter ersetzen, weil die dann so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und das setzt sich dann mit Rollenbildern, Körperbildern etc. im Zuge der technischen Entwicklung auseinander. Oder Logan's Run ist die Zukunft der Städte, gerade im Zusammenhang mit ökologischen Katastrophen. Ich glaube, der soll jetzt auch wieder verfilmt werden. Das ist auch so ein großer Klassiker. Welcome to the 23rd Century. In der Menschen halt auch, also niemand wird älter als 30, denn sobald man 30 ist, muss man irgendwie die Welt verlassen, weil zu wenig Platz ist in diesen überdachten Städten. Und Logan ist halt einer, der sich auf die Suche macht, wie die Welt irgendwie anders aussehen kann. Das hatte ich Ihnen letzte Woche ja gesagt, Future World habe ich Ihnen gezeigt. Future World ist der zweite Teil, Westworld war so der erste im Bereich der Visual Effects. Hier ist Yul Brynner. Und das sind hier Visual Effects, das ist hier dieser Roboter, der gerade Arm abläuft und der sich so die Welt anschaut. Das war alles im Computer gemacht. Das sind wir das wahrscheinlich mit Linsen, die Computer darstellen, kommen wir gleich. So, das ist hier dieser Roboter, der Terminator praktisch, aber 73. Und der versucht jetzt irgendwie zu entdecken. Und jetzt haben wir den gleich, das ist die Wärmebildkamera in diesem Roboter. Das entsteht am Computer. Das ist so der Beginn der Visual Effects. Das legt er in rein, indem er eine Fackel stellt. Und jetzt kommt dieser Roboter, der ist dahinter, weil er jetzt nur noch auf diese Fackel starrt. Clever, clever. Future World hatte ich Ihnen ja, mir habe ich nicht gezeigt, die haben Sie jetzt die Links. Das habe ich letzte Woche erwähnt, weil das natürlich so der Beginn der 3D-Computergrafik ist. Das ist Pixar, muss man sagen. So Ed Catmull ist dann später einer der Mitgründer von Pixar. Und dann sehen Sie mal, was in den 70er Jahren als State of the Art war. Da geht es nicht so sehr um Motion Capturing, sondern eigentlich um 3D-Scan. The Data Output as Lines. So, jetzt haben Sie diese Hand. Und das sind Vektorgrafiken. Das heißt, Sie haben einen Elektronenstrahl, der zeichnet die Linien auf der Bildröhre. Und das wird zusammengesetzt wie eine Animation. Also jedes Bild wurde dann einzeln gescannt. Jetzt haben Sie sogar schon Halbton, also nicht Flat Polygons. All das wird dann 10 Jahre dauern, bis es in die Computergrafik kommt. 10 bis 15 Jahre. Das waren halt noch richtig dicke Rechner, die da am Start waren. Heute macht das alles ihr Telefon, ist klar. Aber das ist der Beginn der 3D-Animation. Und in Future World sieht das dann so aus. Vielleicht habe ich Ihnen das gezeigt. Ich glaube schon. Hier sehen Sie die Hand nochmal. Das ist sozusagen ein Nebeneffekt. Das gehört immer schon dazu, dass man sozusagen die aktuellste Entwicklung so auf unserem Bildschirm zeigt, so ganz nebenläufig macht man das. Und hier scannen Sie jetzt das Gesicht ein. Und hier sieht man dann, das ist das, um was es geht. Hier entsteht dann so eine Roboterfigur. Die wird dann 3D gedruckt und dann haben sie so einen Roboter, der dann wieder Arm ablaufen kann und alle Kunden des Parks wieder mäht. Aber das ist Teil der Erwachsenen. Im Horror gibt es einerseits den Supernatural Horror, also Exorzist oder Rosemary's Baby, in dem das irgendwie aus so einer übernatürlichen Welt kommt. Also Horror ist jetzt gar nicht mehr so sehr, sie kommen aus dem außerirdischen Raum oder irgendwelche Monster, die Tokio zerstören oder Riesenspinnen und Ameisen, sondern es wird zunehmend stärker in so eine mystische also Quelle gelegt. Und es entsteht mit Texas Chainsaw Massacre von 1974 der brutale Killer, der eine Gruppe von Jugendlichen dezimiert, bis er dann zum Schluss gerade noch besiegt wird. Was so eine Trope ist, die sich dann bis heute durchsetzt. Natürlich hatten wir Mumie und Werwölfe, hatten wir ja alles schon, aber hier so den psychopathischen Serienmörder, der grundlos Menschen abschlachtet und eben nicht ein unheimliches Wesen aus einer anderen Welt ist, sondern irgendwie ein verrückter Mensch. Das wird zum ersten Mal so richtig in Texas Chainsaw Massacre. Und der Film heißt ja auch schon so ein bisschen, um was es geht. Wobei die Darstellung aus heutiger Sicht ist das so, also durchaus schon gesehen, aber damals war das natürlich unglaublich verstörend, indizierungs- und zensierungsbedürftig, weil man diese Form von expliziter Gewaltdarstellung und Effekten vorher natürlich sonst nicht dargestellt hat. Also das ist vielleicht so das Erbe der 70er, dass wir dann den Weg frei machen. In den 80ern haben wir das dann häufiger, solche verrückten Psychopathen. Und bis heute ist das so, neben den Zombies muss man sagen, so die Hauptquelle für Horrorfilme, dass man irgendeinen Typen hat, der sich klettern durch seine Umwelt bewegt. Spielehistorisch, in der Zeit habe ich letzte Woche ja schon aufgehört, entstehen die Konsolen der ersten Generation, also insbesondere die Magnavox Odyssey. Das hatte ich Ihnen ja gezeigt, die vor allem über die tollen Folien was hermachen, also gar nicht so, die Grafik ist ja gar nicht aus dem Gerät, sondern das Gerät selber kann nur Lichtpunkte darstellen. Und sie haben halt diesen tollen Controller und nur glückliche Eltern und Kinder. Aber es war, das muss man sagen, das Fernsehgerät, was bislang ja nur eine Empfangsstation war, wurde jetzt plötzlich irgendwie uminterpretiert und jetzt entstehen durch den Spieler Bilder auf diesem Fernsehgerät. Das war schon eine Nummer, also es war für viele auch extrem faszinierend, was da passierte. Es wird nach Europa kommen, Odyssey bringt das vierte Programm auf den Bildschirm, weil es bis dahin halt nur drei gab. ARD, ZDF und dann die regionalen Truppen. Ralph Baer von 1972, der seit 1967 an dem Prototyp arbeitet, ist erstmal Fernsehtechniker, also der weiß einfach, wie man Videosignale erzeugt und sie auf dem Fernseher dann ausgibt. Und das System, deswegen auch die erste, ich meine, es ist die erste Generation, es entstehen die ersten Konsolen. Sie sehen hier schon so ein paar dispositive Effekte. Wir sind im Wohnzimmer und es gibt halt nur den Fernseher im Raum und dann entstehen Streitereien um Raum und Zeit des Spiels. Man muss sich um diesen Fernseher herum versammeln. Auch das gehört ja zur Wohnzimmerarchitektur dazu. Wo Fernseher stehen, werden die Sofas so gestellt, dass man auf den Fernseher schauen kann. In bürgerlichen Häusern werden die dann aber in Möbeln versteckt, damit man, wenn man zu Besuch kommt, nicht so deutlich den Fernseher sieht. Also all das gehört irgendwie zur Kulturgeschichte des Fernsehens dazu, wie eine Gesellschaft damit umgeht, dass sie immer auf diese Scheibe starrt und auch ihre gesamte Architektur darauf, Innenarchitektur darauf ausrichtet, dass man dahin gucken kann. Also dass der Fernseher so ein Prestigeobjekt wird, das gerade in Deutschland wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Die Amerikaner sind etwas ungezwungen damit. Norton Bushnell sieht dieses Magnavox Odyssey, die Demonstration, und entwickelt Pong. Und das ist nun die erste Arcade-Konsole, also nicht, die haben ja schon Space War gesehen und so. Es gab schon Versuche, aber Pong wird ein Riesenerfolg werden. Und einer der Gründe ist in diesem Bild eigentlich schön dargestellt. Sie sehen hier eine Penny Arcade in Minnesota und hier sehen Sie, das ist halt so ein Vergnügungsetablissement. Da gibt es ganz viele Flipper, Billardtische, hinten steht vielleicht noch so ein Howling Lucas an der Wand. Und da zieht dann einfach auch eine Pong-Maschine ein. Und was die feststellen in diesen Arcades ist, also die Besitzer, einer rief mal bei Atari und sagte, das Gerät ist kaputt, ich habe es erst gestern gekauft, heute schon kaputt. Dann kam der Techniker an und sah, es nahm keine Münzen mehr an, weil der Münzslot voll war. Und man merkte recht bald, die ziehen viel mehr Kunden an als die Flipper. Und das Publikum war flippermüde. Und mit diesen elektronischen Geräten, die Pong, war eine Menge Umsatz zu machen. Es gab eine große Klage mit Ralph Baer, wer jetzt eigentlich dieses Tennis erfunden hat. Und Atari machte viel Geld damit und Ralph Baer hatte natürlich seine Magnavox in den Wohnzimmern. und auch nie darüber nachgedacht, eine Arcade-Maschine aufzubauen. Aber jetzt merkte man, 1972 muss man sagen, entsteht eine Industrie. So kann man das formulieren. 1974 entsteht die Softwareindustrie, 1972 die Spieleindustrie. Und deswegen finden Sie in vielen Spielegeschichten Pong als erstes Spiel. Wir haben ja nun inzwischen verschiedene erste Spiele schon getroffen und jeder hat so seinen Grund, warum er eigentlich die Krone verdient. Das erste Spiel auf einem Computer, das erste Spiel mit grafischer Ausgabe und nicht irgendwie Vektorausgabe, das erste Spiel, was kommerziell erfolgreich ist oder was überhaupt im öffentlichen Raum steht. Und deswegen, also Pong gilt so als 72 zumindest als Startsignal der Computerspielindustrie und der Arcade als zweites Dispositiv, also in einem Jahr zwei Dispositive, einerseits die Konsolen, andererseits die Arcades, die es heute ja kaum noch gibt, also nur noch sehr gering, aber die, die durchaus die 70er und die 80er Jahre Computerspiele dort prägen. Da gibt es verschiedene Experimente, wie zum Beispiel das Cocktail-Kabinett, in dem man gleichzeitig Pong spielen und Whisky trinken kann. Verschiedene Experimente. Das Problem ist immer, was machen Sie, wenn die Flüssigkeit verschüttet wird? Wie geht man mit Kratzern um und Verdreckung und so? Also es hat sich nicht richtig durchgesetzt, aber es war mal so genau die Idee, dass es so ganz nebenbei gespielt wird. Also Computerspiele für jedermann. Das war tatsächlich eine Zeit, in der Computerspiele nicht, ja, gerade wenn man im öffentlichen Raum ist, konnte halt wirklich jeder mitmachen. Das Problem dieser Dispositive war halt die Konsole im Wohnzimmer. Da gibt es dann immer Streit um die Nutzung des Fernsehgeräts. Und die Arcades, also das war halt nicht für jeder. Jeder konnte zwar in die Arcades gehen, in Europa Kinder nicht. Also erst eigentlich ab 18, weil da Glücksspiele waren. In anderen Ländern ging es anders, aber es war ein spezieller Raum. Und die Hoffnung war, dass man solche Videospiele praktisch überall aufstellt, was wir eigentlich erst erreicht haben mit den Mobilen, jetzt mit den Smartphones und Tablets, dass jeder irgendwie Zugriff auf diese Spiele ständig hat. Und dann sieht man, es gibt viel mehr Menschen, die sich mit solchen Spielen, also mit Computerspielen beschäftigen, aber nicht so viele kaufen sich eine Konsole oder einen dezidierten Spielecomputer oder spielen gerne in ihrem Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer solche Spiele. Das war aber, die Vorstellung gab es nur, es setzte sich nicht so durch, wie man das gerne hätte. Was passiert ist in den 70ern, also bis 77 muss man sagen, entstehen unglaublich viele Pong-Klone, also Geräte, in denen man Pong und dann Fußball und Hockey, und also eigentlich immer dasselbe Spiel, aber in verschiedenen Ausprägungen. Hier sehen Sie Telstar von 76, Telstar Arcade, in dem Sie sowohl also ein Rad haben, Steuerrad, eine Pistole und verschiedene Joysticks, also so ein Multifunktionsgerät. Das Universal TV Multispiel 2006 vom Quelle, das steht oben bei uns, das kann man spielen. Da können Sie mal so ein Original-Pong praktisch spielen. Weil der Chip, der darin verbaut ist, also es gibt eine Menge Hersteller, die machen nur Mikroprozessoren, die Pong können. Und die waren relativ billig und deswegen gab es auch so viele Geräte. Also da können Sie mal im Netz schauen, gibt es Seiten, die listen da diese ganzen Pong-Klone auf. Nintendo Color TV Game, also Nintendo mischt da auch mit. Das Problem ist, die crashen alle. Also der Konsolencrash, der erste von 77, führt dazu, dass es gibt zu viel Angebot und die sind auch alle gleich, sodass es sich finanziell nicht mehr lohnt und es ziehen sich nahezu alle aus dem Markt zurück, 77. Also so viele MeToo-Angebote sagen, okay, wir brauchen jetzt kein Geld zu machen, vergiss das mit den Konsolen. Das endet, aber es kommt sofort was Neues, die Atari-Konsole, die zeige ich Ihnen, glaube ich, heute noch nicht. Hunt the Wumpus ist ein frühes Text-Adventure oder ein Textspiel, also das zeige ich jetzt nicht, das habe ich in der Klassikervorlesung gezeigt. Im Grunde genommen geht es darum, also es ist jetzt historisch nicht, es ist bedeutend, weil es was anderes voranbringt. Es geht darum, dass Sie in einem Würfel sind und Sie können von jeder Ecke zu einer anderen Ecke gehen und müssen das Wumpus finden, und wenn Sie es, Sie können andere Räume reinschießen, wenn sie es treffen, haben sie gewonnen, und wenn sie es Wumpus sind, vorher wischen, werden sie gefressen. Und das Spannende an dem Spiel ist, es läuft auf Texteingabe. Es haben ja nicht alle Computer eine grafische Ausgabe, also eine Rastergrafik oder eine entsprechende Grafik, eigentlich Grafikspeicher und die Algorithmen. Und sehr viel wurde mit Texteingaben, also über Tastaturen, und Textausgabe am Drucker, beziehungsweise später am Bildschirm, ich fand das spannend, Und sie haben hier Spiele, die in den 70ern entstehen, die rein auf Textbasis funktionieren. Und das ist sehr spannend, weil es das heute kaum noch gibt. Es gibt so, natürlich gibt es immer noch, aber es ist kaum bekannt, weil es zu schwierig ist. Vielleicht das Spiel, was Sie da am ehesten sehen, ist so Twitter oder wie heißt das, Facebook. Also das sind so Spiele, wo Sie einen virtuellen Charakter annehmen und über Texteingaben so tun, als hätte das was mit Ihnen zu tun und versuchen, irgendwie Likes zu bekommen. Das wäre so ein Spiel, was doch sehr stark auf Text basiert. Aber daran hat man damals nicht gedacht. Da ging es tatsächlich um die Interaktion zwischen Spieler und Computer. Maze War habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Hier sehen Sie auch so ein Xerox Alto, also das ist das, was an Xerox natürlich gebaut wird. Und Maze War ist Prior Art, genau. Hast du Licht? Ich glaube, den Film hatte ich auch schon in der Klassikervorlesung mal gezeigt. Ja, genau. Hier sehen Sie die Diskette, die da eingelegt wird und so. Also ich zeige es Ihnen noch mal ganz kurz hier. Ich finde den Film immer allerliebst. So, und hier haben Sie dann die Grafik. Also es ist eben so eine, na, so eine 3D-ähnliche Darstellung. Sie haben sowohl die Karte von oben, als auch die Sicht von der Ego-Perspektive. Es handelt sich also um einen Ego-Shooter. Es ist vernetzt über dieses Ethernet, was in Xerox entwickelt wird. Und Sie haben Bomber und Killer, und wenn die sich treffen, können die halt aufeinander stoßen. Und Sie müssen den anderen, Sie sehen halt nicht, wo der andere ist, Sie sehen nur Ihre Position in Ihrem Labyrinth. Und Sie haben das üblicherweise auch nicht nebeneinander, sondern an zwei getrennten Orten. Und wenn die aufeinander treffen, halt wer zuerst schießt, hat gewonnen. Also das ist eigentlich so der erste Ego-Shooter, wenn Sie so wollen. Da machte sich auch niemand Sorge, dass die Alto-Forscher irgendwie sie da negative Effekte von haben. Und viele haben das benutzt, gar nicht um irgendwie ein Labyrinth ja, sich zu jagen, sondern um zu chatten, weil es das auch gab als Funktion. Und dann wäre es so ein frühes Multiplayer-Spiel. Wiederum nur für Leute, die diese fantastische Grafik im Xerox Alto hatten, also Rastergrafik und vernetzte Computer. Das war ja 74 nicht üblich. Also bis wir das in die Arcades bekommen, da werden noch ein paar Jahre hingehen. 74 ist ein fantastisches Jahr, also was alles 74 entstanden ist. Dungeons and Dragons, auch da hatten wir eine ganze Vorlesung drin, einerseits aus diesen Militär-Simulationsspielen, wo einfach verschiedene Armeen gegeneinander kämpfen, die formalisiert waren, also in den Vorgängern, das gibt es seit den 40ern, 50ern, oder wenn Sie wollen, geht es ans 19. Jahrhundert, oder wenn Sie wollen, geht es auf Schach zurück. Also hat man verschiedene Regeln sich überlegt, wie man Armeen aufeinandertreffen lassen kann, bis einer auf die Idee kam, okay, wir steuern nicht ganze Armeen, sondern einzelne Helden aus diesen Armeen, also einzelne Figuren, die man als Rolle übernimmt, und daraus, das wurde dann noch verschnitten mit dem Herrn der Ringe, der hoch im Kurs stand, wurde 74 halt Dungeons and Dragons zum ersten Mal veröffentlicht von Gary Gygax und Dave Arntzen. Und im Grunde genommen beginnt das Genre der Rollenspiele oder der Fantasy-Rollenspiele, wobei da gibt es auch interessante so Anekdoten. Das Rollenspiele gibt es ja auch in den psychosozialen. Irgendeine Frau sagte mal zu ihrem Sohn, nachdem sie gelesen hat, dass er zu Rollenspielen geht: Du nimmst Drogen, oder? Ich habe gelesen, es gibt da diese Rollenspiele bei den Drogenbeauftragten, um halt so ein bisschen aus dieser Rolle des Drogenabhängigen rauszukommen. Also es gab große Sorge, dass die Kinder, die diese Rollenspiele spielen, dadurch in so eine Fantasy-Welt abtauchen und nicht mehr rauskommen. Es gab irgendeinen Verrückten, der ist nicht Amok gelaufen, aber es gab Gewalthandlungen am Campus, und dann fand man raus, der Junge hat immer Rollenspiele gespielt. Es gab Versuche, ihn verbieten zu lassen, wegen ihrer auch schädlichen und nicht-christlichen Thematik. Zauberer und Dämonen und so tauchen auch. Also es gab ganz viel Sorge, dass diese Spiele die Jugend verderben. So, und das haben dann später die Computerspiele übernommen, dieses Erbe des Jugendverderbers. Aber das fängt hier an, und heute sind alle ganz froh, wenn man mit ihnen Rollenspiele spielt, weil das ja die Fantasie fördert und die Kinder etwa vom Bildschirm wegbringt. Im Illinois entsteht im Plato-System, entstehen verschiedene Spiele. D&D sehen Sie hier schon, 74, gibt es als Computerrollenspiel, Space Sim als Handels- und Flugsimulator im Weltraum, Airfight als reiner Flugsimulator mit eben Kampfsequenzen, Moria als Rollenspiel im Herr der Ringe-Universum. Also das kann man sehen, Sie können Plato, das Plato-System heute noch, ich habe es aber jetzt nicht dabei, das würde zu lange dauern, sich da einzuloggen, Sie können das noch spielen und müssen irgendwie einen Account beantragen und dann können Sie diese alten Spiele in dieser schönen Bernstein-Optik nachspielen. Ich kann aber schauen, ob ich bei YouTube was für Sie finde. Da gibt es inzwischen, glaube ich, schon einiges. Da kommt ja jedes Jahr noch was dazu. Ja, ja, da. Den. Boah. Weil das wahrscheinlich nicht jugendfrei ist, siehst du. Was? Ich den falschen Film hier? Ja. Also so sieht das aus. Wobei, was Sie hier sehen, Sie sehen ja hier diese sehr zackigen Linien, die Diagonalen. Die sind nicht anti-aliased, also das sind Alias-Effekte. Das Original Plato hatte da natürlich eine schöne Darstellung. Also, das ist dieses Weltraum-Simulationsprogramm. Da dürfen Sie jetzt nichts Großes erwarten, so Star Citizen-mäßig, sondern also halt Team. Ah, das ist Panther, das ist ein Panzersimulator. Hier sehen Sie den Panzer von oben, wo er steht. Hier haben Sie die fantastische, den Horizont, da gibt es eine Pyramide. Und da können Sie sich jetzt durchbewegen. Aber auch hier haben Sie eine Chat-Funktion drin. Also es ist ein Teamspiel, 8 Spieler gegen 8 Spieler. Und das ist halt irgendwie, geht es darum, die gegnerische Basis zu erobern oder die Fahne einzusammeln und nach Hause zu bringen. Capture the Flag. Da gibt es verschiedene Spielmodi. Empire, also das sind solche typischen Plato-Spiele. Hier Empire ist ein Star Trek-Simulator, wo sie gegen die Klingonen kämpfen und dann haben sie so eine Enterprise. Das ist ja auch so eine Fernsehserie, die in dieser Zeit entsteht. Also Raumschiff Enterprise. Und wer geht hier, weil hier ist D&D, der geht hier mal alle Spiele durch, die für Plato damals üblich waren. Also besser könnte ich Ihnen auch nicht zeigen. Hier haben Sie vor allem diese rollenspieltypischen ganzen Stärke, Intelligenz, also die Charaktereigenschaften, die anderen Statistiken, wie viel Geld Sie haben, wie viele Erfahrungspunkte Sie brauchen für den nächsten Level, welche Zaubersprüche Sie haben. Also die Grafik selber nimmt viel weniger ein als die ganzen Buchhaltung drumherum. Und dann wandern Sie hier durch Ihr Labyrinth. Gut, also wir verlassen das hier. Auch hier gilt, wen das interessiert, rein aus historischer Sicht. Das gibt es noch emuliert, aber irgendwann machen die das zu und dann ist diese Welt nur noch in YouTube-Filmen zugänglich. Atari selber spaltet sich auf, also Atari ist mit Pong enorm erfolgreich. 1974 kommt dann Vieh raus und Panzerspiel, was mindestens ebenso erfolgreich ist, also nicht mit, also was erfolgreich ist, so wie Pong. Achten Sie auf die kreativen Soundeffekte, gerade im Sinne der heutigen. Und das Ziel ist es, Sie müssen halt durch dieses Labyrinth gehen, schießen, oder fertig. Das ist so, als Casual Game gibt es es noch, auf der Wii hat man sowas, Wii Play hat sowas integriert. Und das funktioniert natürlich im Zwei-Spieler-Modus ganz gut. Der Vorteil ist, leicht zu lernen und hängt im Wesentlichen daran, dass man das gegeneinander spielt. Key Games macht sich unabhängig von Atari, also auch da schon der Streit, das einzelne Entwickler sagen, die Bedingungen aufnehmen sind so schlecht, wir machen alles und kriegen mehr Geld. Und Key Games wird so der erste Spin-off sein. In der Zeit gehört es aber dazu, diese Programme werden immer zusammen mit diesen Kabinetts ausgeliefert. Also es gibt die Trennung von Hard- und Software kaum. Und Spieleentwickler entwickeln sowohl die Aufstellung als auch die Programme, die da drauf laufen. Das trennt sich dann irgendwann, weil man sagt, okay, auf dem Tank-Kabinett könnte man auch ein anderes Spiel laufen lassen. Aber Sie sehen, das sind auch alles Einzelstücke. Hier sehen Sie Grand Track 10. Sie sehen auch die Werbung, die ja bis heute sich nicht ändert. Also er ist so immersiv, dass er sich einen Helm anziehen muss, um die Realismus des Spiels auszuhalten. Sie steht bewundernd daneben und freut sich, dass er so ein guter Spieler ist. Also das gehört dazu, dass auch, also das Frauenbild in der Computerwerbung oder Computerspielwerbung ist eine eigene Vorlesung wert. Wir sehen das immer so nebenbei, also ich führe das immer ein, wenn du solche Filme angucken kannst, halt 10. Das erste Rennspiel seiner Zeit, Warm-Up Lab. So, hier haben sie ihr Auto und dann, was spannend ist halt, sie haben wirklich ein Lenkrad und ein Gaspedal und müssen dann halt über diese Strecke brausen. Das ist nicht 3D, 3D kommt dann auch einige Jahre später, also 3D. Hier brennt, Bremsgeräusch. Naja, aber Effekte gibt es schon. Also Grand Prix von 74, das muss man halt, man muss es immer so aus seiner Zeit sehen, das war das erste seiner Art. Und damit natürlich wurde es so beworben und auf diesem Kabinett können halt nur Rennspiele laufen. Wer so einen Steuerknüppel, Gaspedal und ein Lenkrad einbaut, der kann da nicht Donkey Kong spielen oder irgendwie Panzer spielen, sondern das sind Einzelstücke, bis hin dann zu der, also den Grafiken drumherum, den Grafik an der Seite, das Ding hat halt nicht Rallye-Streifen und so. Und das gehört alles dazu, das ist ein Stück, was gemacht wird. Man schreibt nicht eine Software für irgendeine Konsole, sondern man baut ein Spiel als Kabinett und Software zusammen. 75 entsteht Adventure, das habe ich auch letztes Mal gezeigt, ich zeige gleich ein anderes Text-Adventure. Als erstes Text-Adventure, wo man sich per Text durch so eine Höhlenwelt arbeitet. 76 diese Spielebücher, ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gesehen haben, die begegnen uns in den 80ern dann wieder. Das ist so, wenn du nach Westen gehen willst, dann schlage auf Seite 26 und wenn du nach Osten gehen willst, geh auf Seite 56 und wenn du hier bleiben willst, dann lies einfach den nächsten Abschnitt. Da können Sie dann Ihre eigenen Abenteuer erleben. Das ist sehr interessant, weil die Frage ist, ist es ein Buch, also ist das was Gegenstand der Literaturwissenschaft? Ist es ein Spiel und damit eher Gegenstand der Game Studies oder beides? Wie interaktiv kann ein Text sein? Also ist es Interactive Fiction, weil man im Zweifel bei einem, bei jedem Durchlesen erlebt man das Buch auch anders. Also es ist extrem spannend, was da eigentlich auch, also meines Erachtens ja auch zufällig in Auseinandersetzung mit der Computertechnik entsteht, weil man plötzlich sagt, Moment, Bücher können ja zumindest auch ein bisschen auf sich verweisen. Ein wichtiges Spiel in der Zeit, Breakout von Steve Wozniak, der arbeitet da für Atari. Also dieser Apple-Gründer, Mitgründer, arbeitet für Atari und entwickelt Breakout als so ein Arcade-Spiel, was Ihnen sicherlich bekannt vorkommen wird als Spielprinzip. Das Schlimme ist aber, es gibt so viele Klone, dass man keine Originale mehr hat. Ja. Breakout, so, also es heißt ja Ausbruch, Ihre Aufgabe ist es mit einem Ball, das ist wie Pong, kann man sich vorstellen. Wie Pong ist so ein Tennisspiel, was er gesagt hat, wir nehmen Tennis gegen die Wand, wie Squash, aber bauen Hindernisse ein. Und diese Hindernisse in Form von Bausteinen. So, und dann müssen Sie sehen, dass Sie da ein Loch in die Wand schlagen, um auszubrechen, also deswegen Breakout, so der Gefängnisausbruch. Und das ist so der typische, irgendwie ganz einfache Sound. Es ist ein direkter Ableger von Pong, also das ist genau dann in Pong, aber baut ein Hindernis ein und das wird dann später Space Invaders, wo die Blöcke sich bewegen und zurückschießen. Also da entstehen so die Schmaps, also die Shoot'em-Ups, das ist so ein direkter Ableger von Pong. Und es entsteht noch in 76 noch ein Dispositiv, nämlich die tragbaren elektronischen Spiele. Nur, dass Sie mal sehen, also auch da gilt, ein Spiel, ein Gerät. Und jetzt können Sie Auto rennen, also das ist das Auto, hier kommen die Hindernisse auf 3 Tracks Ihnen entgegen und Sie müssen ausweichen und irgendwie nach oben kommen. Auto Race heißt das.
mit Dioden. Also da gibt es, also der Display, das sind einfach nur Leuchtdioden. Es gibt aber noch ganz andere Spiele, also nicht, dass sie glauben, es wären nur Autorennen. Nein, sie haben auch sowas wie Football. Und was soll man sagen? Also es war besser als nichts. Man konnte es mitnehmen, es war ziemlich hakelig. Ein Home Run nach dem anderen. Aber Sie merken, es gibt eine gewisse Spannung. Es baut sich schon an diesen Punkten eine Spannung auf. Jetzt brauchen wir noch Filmmusik und Kommentatoren und schon haben Sie Madden. Also die Portables entstehen. Zork ist ein direkter Ableger, das zeige ich Ihnen jetzt noch zum Abschluss. Als Text-Adventure. Also wenn man noch nie ein Text-Adventure gesehen hat, ist das faszinierend. Bis heute funktioniert, also es gibt bis heute eine Szene, die Interactive Fiction schreibt. You are standing in an open field west of the White House with a boarded front door. There is a small mailbox here. Open mailbox. Opening the small mailbox reveals a leaflet. Get. Leaflet. Taken. Read. Leaflet. Welcome to Zork. Zork is a game of adventure, danger, and no cunning. It will explore some of the most amazing territory ever seen by mortals. No computer should be without one. Und jetzt können Sie halt so ein bisschen durch die Welt gehen. There's a forest. Und Sie können irgendwie nach Süden gehen. There's large trees all around. Sie können sich hier schon verlaufen. A path leads south and becomes a pile of leaves. Wir können nicht nach Norden. Also Sie können hier ein bisschen rumlaufen. Und was das Spannende ist, Zork Map. Also Zork wird so ein Riesenerfolg. Muss man sagen, Zork wird ein Riesenerfolg, der sich weltweit dann auch verbreitet und tatsächlich fast auf jedem Computer verfügbar sein wird. Man fängt dann an, Karten zu malen. Und das auszugestalten, was dann das Spiel so irgendwie, du stehst in dem Wald, aber so mitgibt, das wird hier dann auf sehr vielen Karten erstmal aufgemalt, damit man sich orientieren kann. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wo ich bin. South. This is a path winding through the dimly lit forest. The path heads north-south. One particular large tree with some low branches dead at the end. Also climb. Tree. You're about 10 feet above the ground, nested among some large branches. The nearest branch above you is above your reach. Beside you on the branch is a small bird's nest. In the bird's nest is a large egg. Das können Sie sich jetzt alles durchlesen. Und jetzt kommt so ein Ding, wenn ich das eigentlich jetzt nehmen würde, dann wäre das Spiel schon verloren. Also in 3 Stunden, wenn ich durch bin, hätte ich dieses Ei gebraucht oder vorher. Und das gehört zu den Spielen auch dazu. Keiner sagt dir, geh erstmal nach Westen und hol dir das Ei, sondern man muss es irgendwie rauskriegen. The egg appears extremely fragile. Break egg. What do you want to break the egg with? Okay, throw egg. Okay, na gut. Throw egg. Egg at ground. You rather intelligent handling of the egg has caused some damage, although you have succeeded in opening it. There's a golden clockwork canary nested in the egg. It seems to have recently had a bad experience. The mountain falls is truly like I saw empty. Okay, jetzt weiß ich nicht, was damit passiert. Jetzt ist auch verloren, jetzt ist das Spiel schon verloren. Aber jetzt kann ich wieder nach unten gehen, D down und gehe wieder nach Süden, gehe nach Norden und dann nach Westen. Jetzt bin ich wieder in dem Haus und jetzt, also muss ich mich da durcharbeiten. So funktionieren Text-Adventures. Und wenn Sie bereit sind zu lesen und die Welt wieder sozusagen in Ihrem Kopf durch Texte entstehen lassen, sind Text-Adventures extrem spannend.